Erstes Gespräch.
Guten Tag, die Damen. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, die Mädchen. Und Servus, die Buben. Ja, schönen Nachmittag, lieber Stefan, auch dir, wenn wir so gemütlich beisammensitzen, so schön zusammenkommen zu unserem Jazz-Gespräch. Ich bin schon sehr gespannt, wann es wieder gemütlich wird heute, Stefan, was wir uns denn für ein nettes Thema vorgenommen haben.
Ja, servus Dieter, servus alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ich mir deine Einleitung so anhöre, glaube ich, es geht heute um Heinz Konrads, oder?
Du bist ja so ein schlauer Knabe.
Da draußen Nein, geht's nicht.
Da draußen in der Welt kennt man den vielleicht nicht so gut, wie wir ihn kennen. Der Heinz Konrads ist ein Schauspieler.
Ich wollte es gar nicht auf den Heinz Konrads eingehen. Lass es, behalte es für dich.
Wir kommen dann später nochmal darauf zurück.
Gut. Also ich werde euch das Thema vorstellen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Kennst du eine gewisse Barbara Raimondi? Ja. Dann sage ich kurz was dazu. Barbara Raimondi ist eine italienische Sängerin, die hat Pop-Alben aufgenommen und Jazz-Alben aufgenommen. Sie hat was gemein mit vielen anderen Musikern im Bereich des Jazz. Alle haben Tribute-Alben aufgenommen. Und zwar für unseren heutigen Musiker, den wir besprechen. Und nachdem wir letztes Mal bei unserem Thema Free Jazz daran gescheitert sind, innerhalb von 40 Minuten 60 Jahre Free Jazz-Geschichte durchzumachen, ist das Thema auf der Hand gelegen. Wir reden heute über Sax.
Jetzt muss ich sagen auf einmal. Okay, ich sage es gerne. Wir reden heute über Ornette Coleman.
Genau. So, Dieter, was macht denn den Ornette Coleman so besonders, dass wir ihm eine eigene Folge widmen?
Naja, jetzt muss ich mein Rätsel auch noch kurz auflösen, nachdem du sozusagen eines bereits am Anfang gemacht hast. Was macht denn den Ornette Coleman so besonders, wie zum Beispiel den Heinz Konrads? Jetzt mache ich das fertig, was ich sagen wollte. Der Heinz Konrads ist ein österreichischer Volksschauspieler, der in Wirklichkeit auch so das Publikum gespalten hat in riesige Fans und in abgrundtiefe Hasser. Und das ist eine gewissermaßen eine Gemeinsamkeit mit dem Ornette Coleman. Der wurde nämlich auch von ganz, ganz vielen Musikern, speziell in seiner Zeit, zumindest nicht verstanden und auch von den Hörern möglicherweise nicht. Der Ornette Coleman war ein extrem eigenständiger Musiker, der vielleicht, wenn man ganz ehrlich ist, noch bahnbrechender die Jazz-Tradition beeinflusst hat, als so manche unserer großen Helden, wie der Miles Davis oder der John Coltrane, einer waren. Er hat zum Beispiel die Harmonix erfunden, dazu später sicher mehr. Aber machen wir es nicht so kompliziert. Der Ornette Coleman war zunächst einmal vor allem ein Komponist und Saxophonspieler.
Stefan. Genau, und zwar am Altsaxophon im Wesentlichen. Abgesehen von dem einen Album Ornette on Tenor hat er Altsaxophon gespielt. Er hat sich auch die Geige angeeignet, zum Beispiel, wenn man so die Aufnahmen anhört, wo er die Geige einsetzt, hätte ich mir gewünscht, er hätte die Geige nicht gelernt. Aber
Katzenmusik.
So ist es halt, ja. Ich möchte eingangs was vorlesen, das der Ornette Coleman selber geschrieben hat. Findet sich auf der Rückseite des Albums Change of the Century. Es dauert nur kurz. Und er schreibt hier, some musicians say, if what I'm doing is right, they should never have gone to school. I say, there is no single right way to play jazz. Some of the comments made about my music make me realize, though, that modern jazz, once so daring and revolutionary, has become, in many respects, a rather settled and conventional thing. The members of my group and I are now attempting a breakthrough to a new, freer conception of jazz, one that departs from all that is standard and cliché in modern jazz. Und ich glaube, schöner kann man es nicht ausdrücken, was der Ornette Coleman hier selbst über seine Musik schreibt. Die Members of my group, die können wir vielleicht auch gleich erwähnen. Wir reden hier vom ersten Ornette Coleman Quartett, Donald Jerry an der Trompete oder genauer gesagt an der Pocket Trumpet, Charlie Hayden am Bass und in der Regel Billy Higgins am Schlagzeug, aber auch Ed Blackwell beziehungsweise am Bass auch Scott LaFaro. Ja, Change of the Century ist, wie gesagt, es ist 1960 erschienen. Es sind in den Jahren 1959 bis 1961 sehr, sehr viele Alben erschienen von Ornette Coleman. Magst du dazu was sagen?
Ja, eines besser als das andere, muss man dazu sagen. Ich habe mich heute ein bisschen wieder reingehört in die Musik und ich sage jetzt gleich dazu, der Ornette Coleman ist für mich eigentlich schwere Kost. Ich halte ihn normalerweise nicht lang aus und sobald er dann anfängt mit seiner eigentümlichen Art zu spielen, über die wir sicher auch nachher noch ein paar Worte verlieren wollen, wird es für mich schwierig. Aber ich habe mich heute reingehört, speziell in diese frühen Alben, und da ist wirklich ein Meilenstein nach dem anderen. Dieses von dir angesprochene Ensemble hat großartige Musik gemacht, die extrem eigenständig war, extrem neu war, die auch in dieser Art und Weise ihn so richtig Ornettesk gemacht hat. Ornett ist irgendwo ein Begriff, der für sich selber steht, mit seiner Art, wie er Musik gemacht hat. Was er damals so revolutionär erfunden hat, eigentlich waren es zwei Sachen. Das eine war, dass er eigentlich in Wirklichkeit der wahre Vater des Free Jazz ist und nicht John Coltrane, wie man glauben könnte. Erstens einmal war er viel früher dran und zweitens einmal hat er mit diesem Ansatz, den er gemacht hat, den Free Jazz eigentlich bereits begründet. Das ist das, was da so schön drin gestanden ist in diesem Statement, Stefan, das du vorgelesen hast. Dieses Konzept der Harmolodics, ich glaube, er hat es damals noch nicht so genannt, er hat es dann später erst in der Free-Funk-Phase so genannt. Aber es war damals natürlich bereits das, was man später dann als Harmolodics kennengelernt hat. Dieses Konzept ist eines der spontanen Improvisation, der gleichzeitigen spontanen Improvisation, über sowohl das Thema, die Melodie, als auch den Rhythmus. Diese Eigenständigkeit hat es eigentlich davor und danach nicht mehr gegeben. Entweder ist, so wie im klassischen modalen Jazz beispielsweise, hat ein Instrument dann mit der Improvisation über das Thema oder auch über den Rhythmus begonnen. Aber dass alle miteinander spontan improvisieren, wie das damals bereits in diesen bahnbrechenden Alben begründet wurde. Übrigens, sein erstes Album hieß auch Something Else. Also, ja, Novas sozusagen.
Schon 1958 erschienen. Also ich glaube, überhaupt alle diese Titel dieser Alben, die da erschienen sind, zeigen auf, dass die Musik neu ist. Du hast gerade gesagt, Something Else. Dann das nächste Album, The Shape of Jazz to Come. Tomorrow is the Question, Change of the Century, Ornette, also sehr selbstbewusst Ornette, ja, Ornette und Tenor.
This auch is Change our of music. The Century ist nicht unbedingt gerade, zeugt nicht von wenig Selbstbewusstsein.
Nee, nicht, ja. The Art of the Improvisers ist dann später rausgekommen, das war vorher ein Zusammenschnitt von frühen Sessions. Free Jazz natürlich, das haben wir letztes Mal schon kurz erwähnt. And This is our music. Ja. Was lustig ist, ist, dass der Ornette Coleman gemeinsam mit dem Don Cherry im Paul Play Quintett gespielt hat, Ende der 50er Jahre, also 58. Und dort ist er auf seine Mitstreiter getroffen, den Billy Higgins und den, sag mal kurz, den Charlie Hayden.
Charlie Hayden.
Ja, also die haben sich in dem Paul Play Quintett kennengelernt. Und was ist dann passiert? Paul Play ist ausgeschieden und das Ornette Coleman Quartett ist übergeblieben.
Was übrigens auch, glaube ich, interessant ist, weil das hat dem Ornette möglicherweise auch seine Grundlage gegeben, weil das Piano ist ja sehr oft in der schon früher von uns erwähnten Rhythmusgruppe, also Schlagzeug, Bass und Piano, dann am ehesten das verbindende Element, das auch in Wirklichkeit die Möglichkeiten des Musikmachens ein bisschen einschränkt, weil da sozusagen quasi nicht nur rhythmische Linien, sondern auch harmonische Linien vorgegeben werden. Und wenn man das weglässt, das hat man ja in ganz, ganz vielen anderen Beispielen auch, dann kann man natürlich viel, viel freier speziell mit den Hauptinstrumenten, die für die Zähmen zuständig sind, meistens Saxophon oder Trompete, viel, viel freier mit diesen Hauptinstrumenten, nicht nur improvisieren, sondern ganz generell die musikalischen Grundstrukturen entfalten. Also wundert es einen gar nicht, dass da sozusagen der Paul Bley, obwohl der selber eigentlich ein sehr, sehr freier, spannender Musiker war, dass der da keinen Platz mehr hatte.
Ja, und es ist dabei geblieben. Ne? Also Ornette Coleman hat bis zu einem Duett mit Joachim Kühn irgendwann in den 80er Jahren oder noch später nie ein Klavier gehabt in seinen Formationen. Mhm. Also weder im Quartett noch in den Trios. Es war noch dann in den Free-Funk-Geschichten, weiß ich es nicht, aber zumindest in der gesamten Periode der 60er Jahre, dort, wo seine berühmten Aufnahmen entstanden, war nie ein Klavier dabei. Mhm. Und das unterscheidet ihn schon sehr, sehr stark vom klassischen Quartett, dass man das damals gang und gäbe war, also Standard war. Zwei Blasinstrumente, wir haben es kurz erwähnt, Don Cherry. Wahrscheinlich ist die Sendung heute zu kurz, um mit Don Cherry auch noch reinzugehen. Aber vielleicht kurz ein paar Worte zum Don Cherry, Dieter.
Naja, der Don Cherry war eben nicht nur ein ganz, ganz kongenialer Musiker mit dem Ornette Coleman gemeinsam, sondern auch ein bahnbrechender Trompetist, der perfekt zum Ornette Coleman gepasst hat. Also die beiden haben zusammen in den angesprochenen Alben eigentlich einen ganz neuen Stil etabliert. Eben dieses harmonische Konzept, das teilweise auch ein bisschen nervig ist. Aber der Don Cherry hat das mindestens mit der gleichen Qualität wie der Ornette Coleman gemacht. Don Cherry ist ein Musiker, der dann irgendwo eine sehr, sehr eigenständige Entwicklung gemacht hat, aber die aber trotzdem für mich nicht zu trennen ist von dem, was der Ornette Coleman gemacht hat. Er hat dann später sehr, sehr viel im Free-Funk-Bereich, im weitesten Sinne im Jazz-Rock-Bereich gemacht, hat durchaus auch war dem Pop nicht unaufgeschlossen. Musiker, der auch leider Gottes viel zu früh gestorben ist, hat wirklich ganz, ganz tolle Alben bis hinein in die 80er Jahre gemacht, 90er Jahre, und ist, wie gesagt, für mich ein kongenialer Partner gewesen vom Don Cherry. Übrigens auch interessanterweise, was die Wahl der Musikinstrumente betrifft. Also diese Pocket Trumpet, die hat nicht nur einen ganz eigenen Sound, sondern hat auch einen ganz eigenen Stil, eben die zu spielen. Und auch der Ornette Coleman, muss man dazu sagen, diese von mir schon angesprochene, etwas aufsehenerregende Art und Weise, sein Musikinstrument zu spielen, nämlich so, dass man das Gefühl hat, der ist im Stimmbruch, weil er irgendwie ständig diese quiekenden Töne spielt. Er überblasst, das ist ein Instrument, und das macht der Don Cherry auch immer wieder, meistens in einem rasenden Tempo. Und das Ganze wird dann kriegt einen fast für mich kindisch-kindlichen Anflug. Und ist das was teilweise ein bisschen anstrengend zu hören ist, aber das, wenn man sich da irgendwo hineinhört in diesen Stil und sich dann einfach der Art und der Energie der Musik widmet, die der Coleman mit dem Don Cherry und mit den anderen Mitmusikern dann in dieser kollektiven Improvisation von sich gegeben hat, das ist schon atemberaubend.
Du hast zuerst das Konzept Harmolodics erwähnt. Ich möchte es nicht erklären, ich könnte es auch nicht. Aber vielleicht hat es damit zu tun, wie die Musik gespielt wird. Wenn man so diese Quartetts anhört, dann ist es ja nicht so, dass die Blasinstrumente sich abwechseln, ja, und in Soli ergehen. Das geht auch gar nicht, weil die Nummern relativ kurz sind. Also im Grunde sind die Nummern von der Länge her radiotauglich zur damaligen Zeit gewesen, also um die drei Minuten. Und es wird, beide Blasinstrumente spielen gemeinsam die gleiche Ton- und Harmoniefolge. Ja. Ist das Harmonics oder hat es damit gar nichts zu tun?
Du hast es eigentlich ganz gut gesagt und hast mir scheinbar nicht zugehört. Ich habe das in einem Nebensatz erst schon gesagt. Das ist genau dieses Konzept der kollektiven Improvisation. Das hat übrigens unser Joe Zawinul für sich beansprucht, dass er das erfunden hätte, hat er nicht. Hat nämlich in Wirklichkeit auch nicht Coleman erfunden. Implizit, Stefan, hast du sogar schon vorgelesen. Nämlich diese Idee, wie du jetzt ganz richtig gefragt und kannst du bestätigen, gesagt hast, dieses vollkommen gleichrangige, übrigens nicht nur der Melodieinstrumente, Trompete und Saxophon, sondern eben auch des Basses und des Schlagzeugs. Also wenn man denen zuhört, speziell zum Beispiel in der Platte Ornette, Rufzeichen, die also in dieser Zeit entstanden ist und von dir schon angesprochen wurde, Stefan, da gibt es ein Titelstück, das geht über eine Viertelstunde. Und ich glaube, da spielt in dem Fall nicht der Charlie Hayden am Bass, sondern das Scott LaFaro.
Und darf ich nur kurz unterbrechen? Ja. Das widerspricht jetzt nur augenscheinlich dem, was ich gesagt habe, nämlich, dass die Stücke alle sehr, sehr kurz sind.
Ja, stimmt.
Das waren sie auf den ersten vier Alben und das waren sie dann auch wieder bei This Is Our Music. Aber auf den Alben Ornette und Ornette und Tenor waren sie tatsächlich also viel länger, oft eine halbe Plattenseite lang. Ja.
Mhm. Ich glaube auch Out of Improvises. Ja, da würde ich gerne.
Auch, aber ja, aber das ist eine Zusammenstellung aus Sessions, die damals nicht erschienen waren. Ja.
Ja. Ja. Also, und gerade da merkst du es, bei diesem 15-Minuten-Stück wird es noch konsequenter, weil die wirklich sich Zeit nehmen können, sozusagen miteinander zu spielen. Und es ist eben nicht so, dass die, so wie man das erwarten würde, wie das bei sehr, sehr vielen anderen Jazzstücken ist, speziell den längeren, dass quasi einfach jeder dann seine 2 Minuten in sich hinweg soliert oder im Falle vom John Coltrane 3 Stunden lang in sich hinweg soliert, bis dann die anderen wieder drankommen. Nein, wir lieben John Coltrane für seine Art, wie er es gemacht hat. Sondern die spielen tatsächlich ganz, ganz stark miteinander. Und es gehen dann die einzelnen Statements, die sie musikalisch abgeben, Improvisationsstatements, gehen wirklich ineinander über. Natürlich ist dann jedem ein bisschen ein kurzer, echter Solo-Improvisationspart gewidmet, aber der ist nicht vorrangig, der bestimmt nicht das Stück, der bestimmte nicht die Stücke, wie die von ihnen gespielt wurden, sondern die solieren wirklich sehr kollektiv miteinander dahin und dann war es eigentlich nur eine konsequente Entwicklung, dass der Ornette, ich glaube im Jahr 1960 oder 59, korrigiere mich Stefan, du bist da meistens besser, das Album Free Jazz rausgebracht hat. 61, gut. Und es gebührt ihm auch, dass er derjenige war, der das Ganze sozusagen, der dem Kind einen Namen gegeben hat. Er ist nämlich, wenn man sich das heute anhört, ist mir bewusst geworden oder aufmerksam, ist mir klar geworden, dass er eigentlich auf seinem Album Free Jazz gar nicht so weit entfernt ist vor den Dingen, die er im selben Jahr übrigens gemacht hat auf seinen anderen Scheiben, eben Ornette. Und ich glaube, Art of the Improvisers war das zweite, das in dem Jahr entstanden ist. Oder um diese Zeit entstanden ist.
Art of the Improvisers ist eine Zusammenstellung aus Sessions 59 bis 61. Ja, This Is Our Music ist 1961 entstanden.
Ja.
Beziehungsweise, ja. Ja, vielleicht kurz zu Free Jazz. Kollektive Improvisation über 2 Plattenseiten mit dem sogenannten Ornette Coleman Double Quartet. Ich versuche kurz einmal die Musiker zusammenzubringen. Neben dem schon erwähnten Quartett von Ornette Coleman war der zweite Bass eben der Scott LaFaro, der zweite Schlagzeuger Ed Blackwell, der zweite Trompeter Freddie Hubbard und nicht am Altsaxophon, aber an der Bassklarinette Eric Dolphy. Und ja, da gibt es natürlich sehr wohl die Solopartien aller einzelnen Musiker. Ja. Ich glaube, der Ornette Coleman hat und alle Bläser haben jeweils 2 Solo-Partien gehabt, die Bassisten eine und die Schlagzeuger eine gemeinsam. Das ist auch auf dem Album sehr, sehr gut beschrieben. Also wenn man die Liner Notes durchliest, kann man so richtig die Struktur mithören. Ohne diese Liner Notes wäre es nicht möglich, weil du, glaube ich, die Musiker nicht so auseinanderhalten könntest. Ja, also man kann sehr wohl einen Freddie Hubbard von einem Don Cherry unterscheiden, aber insgesamt, nachdem das Ganze ja ein Stück laute und improvisierende Musik ist, wird es schwierig. Ja. Aber die Liner Notes sind super. Aber was mich eigentlich an dem Ganzen wirklich überrascht ist, wie mutig Atlantic Records damals gewesen sein muss, 1961 so ein Album rauszubringen.
Ja.
Weil auch der Anspruch des Jazz war natürlich, die Alben zu verkaufen.
Ja. Du hast vollkommen recht. Eigentlich ist es generell so, dass jede einzelne Scheibe von Ornette Coleman ein Wagnis gewesen sein muss für für die Plattenfirma. Übrigens nicht umsonst hat er dann in den 70er Jahren in sehr, sehr kleinen Labels gearbeitet, ich glaube, an denen er sogar teilweise beteiligt war. Das war so die Zeit, wo er dann in den Free Funk hinein ist, zu dem wir jetzt dann kommen sollten, finde ich. Das ist schon so gewesen, dass er mit seiner Musik in Wirklichkeit nicht nur quasi sehr eigenständig agiert hat, sondern auch den Mitmusikern seinen Stempel aufgedrückt hat. Du hast es jetzt gerade gesagt, Stefan, es ist wirklich wahr. Wenn man sich Free Jazz anhört, dann erkennt man interessanterweise die Markanz der einzelnen Musiker und alle von dir genannten sind ganz, ganz markante Musiker, die, wenn man ein bisschen in Jazz eingehört ist, hört man sofort, das ist der und das ist der, das ist der Freddie Hubbard, das ist der Woody Shaw, wer immer auch, du erkennst sie sofort alle. Und bei den Platten von Ornette Coleman tendieren die Musiker dazu, ornettesk zu klingen, finde ich. Sie ordnen sich so stark diesem harmonodischen Konzept unter, dass sie alle ein bisschen, ich sage es jetzt einmal despektierlich, ein bisschen zu quäken beginnen, zu quacken und zu gurren, wie der Ornette das in seiner Musik macht. Sehr, sehr spannend irgendwo. Und der Ornette ist für mich übrigens auch über die lange Periode, er ist nämlich einer von denen gewesen, von den Großen des Jazz, die Old Ones an. Ich glaube, er ist erst 85-jährig gestorben.
Ja.
Anders als eigentlich alle anderen seiner großen Mitbegleiter. Weil von den großen 10, sage ich mal, da gehört er definitiv dazu, sind die meisten sehr jung gestorben. Und er ist Old One und hat auch noch bis in die, na sagen wir mal zumindest bis in den 90er-Jahr hinein, wirklich sehr Eigenständiges gemacht. Auch er hatte mehrere Schaffensperioden. Der Free Funk und die Harmonik sind ja schon angesprochen worden. Die Primetime-Musik, um da gleich mal alle zu nennen. Für mich klingt er übrigens in Wirklichkeit während der gesamten Zeit immer sehr, sehr sich selber treu bleibend, möchte ich sagen. Ornette ist Ornette, anders als Miles Davis oder John Coltrane, die sich während ihrer Entwicklung auch musikalisch irgendwo nicht ganz gleich geblieben sind. Ornette hat immer gleich geklungen für mich. Was aber nicht heißt, dass er beliebig war.
Naja, vielleicht gehen wir kurz auf die Diskografie ein und gehen dann auch in eine andere Phase. Verzeih mir bitte, wenn ich die Diskografie mit einem Exkurs beginne. Die erste Aufnahme, die ich gefunden habe, also abgesehen von Something Else auch aus 58, ist ein Album, das nennt sich Ornette Coleman Complete Live at the Hillcrest Club aus 1958. Und das Album ist im Grunde, also von der Release Policy der Plattenfirma Frechheit. Ja. Weil das war natürlich nicht das Ornette Coleman Quartet, sondern das war das Paul Bley Quintet. Und was tut man? Man gibt es unter einem anderen Namen raus, weil man das sich erhofft, ja, der Coleman, den kennen mehrere, das kauft mehr, als wenn das unter Paul Bley rauskommt. Ich finde, es ist ein extremes Ärgernis. Wir haben das ja bei den Prestigeaufnahmen von John Coltrane schon festgestellt, dass vieles, was unter Red Garland aufgenommen worden ist, unter John Coltrane später erschienen. Warum die Plattenfirmen das machen, ist ja klar, weil sie mehr verkaufen wollen. Aber Frage an dich, wollen die uns für dumm verkaufen? Ich meine, gerade diejenigen unter uns, die Jazz hören, die wissen doch, was sie hören und kennen sich aus. Ist es denn notwendig, das zu machen? Rhetorische Frage. Erwarte
ja, ja, Antwort. Genau. Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit habe ich? Ein Jahr, um das zu beantworten?
Ein Jahr,
das
ja.
Viel dazu sagen.
Gut, also das, ich wollte nur meinem Ärger Luft machen, das kurz zum Exkurs.
Da muss Platz sein dafür. Leute,
ja,
alles ist
so.
Scheiße.
Aber wir haben die ersten Alben schon erwähnt. Das zieht sich bis 1962. Ornette und Tenor war dann das 62. Und dann gab es eine dreijährige Pause und 1965 tritt Ornette Coleman wieder in Erscheinung, aber das Quartett gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt nur mehr ein Trio mit ganz anderen Musikern, nämlich David Isenson am Bass und, glaube ich, Charles Moffat am Schlagzeug.
Mhm.
Und es gibt auch die Atlantic-Plattenfirma nicht mehr, es ist jetzt plötzlich Blue Note. Und aus diesen Mitte der 60er Jahre gibt es aus den diversen Touren, die Ornette Coleman gemacht hat, mittlerweile viele Aufnahmen. Damals ist aber nur erschienen At the Golden Circle in Stockholm, nämlich Volume 1 und Volume 2. Weißt du, was denn in diesen drei Jahren passiert ist mit Ornette Coleman?
Also Interessanterweise, da war nicht jetzt so ein bescheidener Mensch, dass ich zumindest nicht rangekommen wäre, bei meinem eigenen Erlebnis des Jazz in den letzten Jahrzehnten, quasi was so die Hintergründe waren, warum Ornette Coleman eine Zeit lang gar nichts gemacht hat und sich dann irgendwo anderen Musikrichtungen zugewendet hat. Also ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass At the Golden Circle in Stockholm übrigens auch wieder aufgenommen. Also wir sind wieder bei unserem skandinavischen Schwerpunkt. Da haben sich wirklich, da wurde Jazz sehr wertgeschätzt. Ist eine ganz, ganz großartige Einspielung, die übrigens genau das bestätigt, was wir zuerst gesagt haben. Da waren es dann überhaupt noch mehr zu dritt. Und da musste dann gar keine Rücksicht mehr genommen werden vom Ornette auf irgendwelche harmonischen Grundstrukturen. Da hat er echt wirklich frei weg von der Leber weggespielt. Und das sind ist ein Doppelalben oder zwei Einzelalben, die ein Gesamtkonzert mit begleiten, reproduzieren. Da wurde wirklich sehr, sehr freie Musik gemacht. Und es hat sich eigentlich in dieser Zeit bereits der nächste, wenn man so will, der nächste Bruch in der musikalischen Entwicklung von Ornette Coleman angekündigt.
Ja, lass mich mal fortsetzen mit der Diskografie. Also die zweite Hälfte der 60er Jahre würde ich mal charakterisieren mit einer Reihe mittelprächtiger Alben und wenige Highlights. Ein Highlight war Crisis aus 1969. Es kam in die Band sein Sohn, Donato Coleman, am Schlagzeug, noch sehr, sehr jung, soweit ich weiß. Aber die Aufnahmen in dieser zweiten Hälfte der 60er Jahre waren aus meiner Sicht nicht gut. Die Rückkehr zur früheren Form hat er dann 1971 gefunden mit Science Fiction. Die gibt es mittlerweile auch in einer Complete Session, Science Fiction Session zu kaufen, wenn es das gibt. Es ist schwierig, das Album zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Bruch ist, den du angedeutet oder andeuten wolltest, 1972 dann Skies of America, ein Stück für Symphonie, also mit Symphonieorchester.
Ja.
Und ich habe mir das vor kurzem angehört und hab mich dann gefragt, wozu das?
Also, ich wäre da nicht so streng. Ich bin, es hat übrigens nicht erst Anfang der 70er Jahre angefangen, sondern bereits 1965. Da gibt es eine ganz, ganz spannende Aufnahme von Ornette Coleman, Live in Europe, wo er ebenfalls mit einem symphonischen Ensemble oder wo er, sagen wir mal, moderne europäische Musik eigentlich geradezu macht. Und ich finde das zumindest extrem spannend und würde die Frage, wozu das nicht so sehr so stellen wie der Stefan. Der Ornette ist ein Experimentierer gewesen und der hat in Wirklichkeit so nebenbei eigentlich die Jazzgeschichte angetrieben, ohne dass das irgendwie groß im Nachhinein auch von der Musikgeschichte gewürdigt würde, wie das beim John Coltrane der Fall war und noch mehr beim Miles Davis, wo man von den Phasen spricht, wo der Miles Davis sozusagen komplett den Jazz neu erfunden hätte. In Wirklichkeit hat Ornette Coleman das so nebenbei auch immer wieder gemacht, zum Beispiel eben mit diesen kammermusikalischen, an die moderne europäische Musik erinnernde Musik. Mag man, so wie du, Stefan, anstrengend finden, kann man aber auch irgendwo spannend finden und vor allem, finde ich, kann man da ablesen, dass der Ornette irgendwo, wenn er sich auch sozusagen in seiner Art, sein Saxophon zu spielen, immer sehr treu geblieben ist und immer dieses Überblasende beibehalten hat, hat er in Wirklichkeit eine ganze Generation von Musikern beeinflusst und es ist eine eigene Musikstilrichtung, die zwar nicht seinen Namen tragt, aber die definitiv sich auf ihn beruft. Das ist der Free Funk. Das ist die Geschichte.
Ja, das Free Funk, ich habe es gelesen, vor allem in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, Free Funk mit Primetime, seine Band. Ich muss ehrlich gesagt, also erstens, ich kann mit der Musik nichts anfangen, sie gefällt mir nicht. Und zweitens, wenn das Free Funk ist, dann weiß ich nicht. Für mich hat es einfach geklungen wie abgenudelter Jazzrock.
Naja, ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Dancing in Your Head, Bodymeter?
Ja, habe ich alles angehört. Also zumindest reingehört, ja, in diese Alben.
Also da hat er ja mit dem Jamaluddin Takuma zusammengespielt und mit Ronald Shannon Jackson, glaube ich. Und ja, okay, das ist natürlich dann vielleicht sogar noch einmal einen Hauch anstrengender als seine frühen Überblasereien.
Nein, im Gegenteil, ich finde es gar nicht anstrengend, sondern ich finde es langweilig.
Okay, ja, das ja. Schön, dass wir auch da wieder mal unterschiedlicher Meinung sind, was ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie sehr man im Jazz irgendwo quasi sehr basisdemokratisch, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gefällt oder es gefällt nicht. Also ich finde es ausgesprochen spannend und wie soll ich sagen, es ist insbesondere die jetzt gerade angesprochenen Bodymeter, 1976, glaube ich, um diese Zeit herum rausgekommen und Dancing in Your Head, auch in diesem Jahr rausgekommen, ist insbesondere deswegen, finde ich, so spannend, weil egal, wo du die Platte auflegst und reinhörst, du weißt sofort, das ist Ornette Coleman. Das hat niemand anderer so gemacht wie er in dieser Zeit. Teilweise erinnern die Themen an Kinderlieder. Und er hat insbesondere seine Mitmusiker inspiriert, wohin zu gehen, wo sie alleine möglicherweise nie hingegangen wären. Das für mich spannendste Beispiel in dem Zusammenhang ist Song X, Stefan. Song X sagte sicher was.
Ja, ja, aber da spielt jemand mit, den ich schon überhaupt nicht ausstehen kann.
Das finde ich gut. Das ist der Pat Metheny, Leute.
Ja, genau. Ja.
Nur der Pat Metheny hat auf dieser Platte sowas von absolut nicht, wie der Pat Metheny sonst spielt, gespielt und hat sich da einen runtergenudelt auf höchstem Niveau. Also ich mag die Platte extrem gern. Sie ist zwar anstrengend, aber der Pat Metheny, wie auch schon vorher erwähnt, hat sich total in die Denkweise des Ornette Coleman hineingelebt und hat, ich sage mal, für mich seine stärkste Performance seiner gesamten musikalischen Laufbahn, und die ist nicht kurz, Leute, hat er damals abgeliefert. Großartige, extrem dichte Platte mit einem Pat Metheny, wie er nie wieder nachher geklungen hat.
Ja, man wird das nachhören.
Ja,
beim nächsten Mal berichten. ich weiß, also das ist schon eine Platte aus den 80er Jahren. Ich weiß, dass der andere Alben aus den 80er Jahren besitzt, In All Languages oder diese Kooperation mit Joachim Kühn. Auch das ist nichts, was ich in meinem Plattenschrank brauche. Aber du hast es und du hast es aus gutem Grund. Jetzt sagst du uns dazu noch was.
Ja, ich möchte dazu sagen, zu den von dir genannten Platten ist für mich noch ganz, ganz wichtig die Virgin Beauty. Die mag ich eigentlich fast am liebsten aus dieser Zeit, die ist aus dem Jahr 1988. Wobei In All Languages ist vielleicht die Platte 1987, quasi wenn man eine einzelne Platte oder eine einzige Platte von Ornette Coleman haben wollte, was ganz, ganz schwer wäre, weil man müsste schon mal Free Jazz haben, ne? Und von den frühen Platten sich da eine auszusuchen, das wäre ja auch schon Masochismus in Reinkultur. Nichtsdestotrotz, In All Languages ist die Platte, wo er irgendwo sein gesamtes Werk ein bisschen abgebildet hat. Da hat er nämlich mit seinem frühen Quartett, sofern die Herren noch auf der Welt waren, gespielt und dann mit seinem späteren Harmonik-Partie, zu der eben dann der Jamaluddin Takuma maßgeblich dazugehört hat. Für mich sehr, sehr schöne Musik, weil sie auch zeigt, wie sich ein Musiker treu geblieben ist. Speziell in All Languages, oder teilweise spielt er sogar Stücke mit dem frühen Quartett und dann mit seiner späteren Formation und sich da anzuhören, wie sehr die Musik sich weiterentwickelt hat und wie sehr sich eigentlich seine Mitmusiker haben inspirieren lassen von seiner Musik und wie er selber aber irgendwo eigentlich sich treu geblieben ist, das hat was sehr, sehr Charmantes, finde ich. Und obendrein, entschuldige Stefan, ja. Obendrein muss man dazu sagen, hat er auf eine Art und Weise, du findest es anstrengend oder lehnst es sogar ganz ab, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Art quasi mit dem damals hereinbrechenden Jazzrock umzugehen, ist zum Beispiel wesentlich spannender als das, was dem Miles Davis teilweise passiert ist in den 90er Jahren. Ne?
Das bestreite ich nicht. Ich bin ja auch kein Freund von Miles Davis in den 90er Jahren. Mhm. Auch in den 80er Jahren nicht.
Mhm. Ja. Also da ist der Ornette Coleman zumindest für mich um Eckhäuser spannender, aber natürlich auch um Eckhäuser anstrengender. Gebe ich schon zu.
Ja. Ich habe begonnen mit einer Barbara Raimondi. Vergessen wir auch gleich wieder. Nicht, dass sie schlecht wäre, aber es ist nicht unser Thema. Aber was mir aufgefallen ist jetzt, wie so mich ein bisschen vorbereitet habe, ist, das ist, also rein subjektiv gesagt, das ist natürlich, ich kann es nicht beweisen, über kaum einen anderen Jazzmusiker so viele Tribute-Aufnahmen, Alben, also gibt wie über Ornette Coleman's Musik. Also Ornette Coleman's Musik, und damit ist halt eher die frühe Musik gemeint, hat offenbar wirklich einen starken, starken Einfluss gehabt auf die Jazzmusik und hat sie heute noch, weil diese Tribute-Alben sind zum Teil keine 10 Jahre alt. Immer wieder taucht auf sein wohl berühmtestes Stück, Lonely Woman. Ich weiß nicht, auf welchem Album es erschienen ist. Ich glaub auf The Shape of Jazz to Come, ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber ja, auf The Shape of Jazz to Come.
Ja. Warum es gerade Lonely Woman geworden ist, weiß ich nicht. Es gibt Stücke, die mir besser gefallen persönlich, aber auch das ist eine rein subjektive Angelegenheit. Was bleibt von Ornette Coleman? Bleibt nicht irgendwas in den nächsten Jahrzehnten?
Also das
wahrscheinlich
Schweigen,
schon, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, das Schweigen, das da gerade im Raum war, ist nicht die Antwort drauf. Vom Ornette Coleman, glaube ich, bleibt, solange Leute Jazz hören, ganz, ganz viel über, weil, ich wiederhole mich da zwar jetzt, aber es ist mir wirklich sehr wichtig, der Ornette Coleman ist der Musiker gewesen und daher, Stefan, hat es vielleicht auch so viele Tributes gegeben für ihn. Wenn du dich quasi sozusagen so in die Soundkakophonie unserer heutigen Zeit hineinbegibst und dann versuchst, einzelne typische melodische Charakteristika zu erkennen, so quer durch diesen riesigen Gemüsegarten, dann ist Ornette Coleman der, den ich glaube, ich sogar noch mehr als unsere geliebten Miles Davis und John Coltrane sofort erkennen würde. Der hat ein Sounduniversum geschaffen, das maßgeblich viele Musiker beeinflusst hat und das ihn total unverkennbar gemacht hat. Allein das wird bleiben. In der Sekunde, wo man von Jazz redet und sagt, welche Strömungen muss man sich anhören, wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann kommst du an Ornette Coleman unmöglich vorbei. Die Eigenständigkeit des Ornette Coleman, die wird bleiben bis in alle Ewigkeit.
Ja, und in diesem Sinne wohl eine gerechtfertigte Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer. Kauft Alben von Ornette Coleman, wenn ihr das nicht eh schon alle habt. Zumindest eines aus den Jahren 58 bis 61. Eventuell auch dieses Stockholm-Konzert aus 65. Schaut, ob es Science Fiction bekommt. Und du, Dieter, hast ja auch schon einige erwähnt. Song X mit Pat Metheny. Dazu kann ich nichts sagen, das muss ich erst selber hören. Und bitte kauft keine Best-of-Alben.
Ja. Vollkommen richtig. Ich muss jetzt trotzdem noch eine Sache erwähnen. Das darf nicht unter den Tisch fallen. Der Ornette Coleman hat auch einen weiteren Musiker maßgeblich beeinflusst, nämlich den James Blood Almer. Und seine erste Platte, da spielt er auch mit, nämlich Tales of Captain Black. Und das ist wiederum eine ganz, ganz eigenständige Musik, die, glaube ich, auch für dich, Stefan, anhörbarer sein sollte, weil sie nicht so free-funkig ist wie die anderen Geschichten, die er später gemacht hat. Das wahrscheinlich fällt es uns jetzt noch schwerer, aus der heutigen Folge rauszukommen, weil ich diesen Blödsinn jetzt noch unbedingt anziehen musste, aber es musste gesagt sein, auch James Blood Almer, Leute, zeigt euch das eine. Stefan, einer der wichtigsten Platten, die überhaupt jemals gemacht wurden, James Blood Almer, Tales of Captain Black.
Gut, ich werde es mir vormerken, ich könnte jetzt darauf noch erwidern, wenn ich Funk hören will, dann höre George Clinton und nicht Ornette Coleman. Aber ist ja egal.
Gut, Leute, nachdem wir zweifelsohne den Tiefpunkt des Niveaus jetzt gerade erreicht haben, sollten wir Schluss machen.
Was ist an George Clinton der Tiefpunkt des Niveaus? Das ist doch eine Frechheit, oder?
Bevor es jetzt hier brutal wird, Leute, schließen wir diese wunderbare Folge ab. Von meiner Seite hat mich gefreut, Stefan, mit dir wieder mal ein bisschen zu plaudern über das Thema. Alles Liebe da draußen.
Ja, von mir auch alles Liebe. Macht's das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Aufsehen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.